Widerhall.
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 Widerhall. Das Echolot für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur im Freien Radio Salzkammergut.
Im Widerhall dieses Mal ein Telefoninterview mit dem oberösterreichischen Landeshauptmann Thomas Stelzer zum Thema, wie es nach dem Kulturhauptstadtjahr kulturell in der Region und in Oberösterreich weitergehen soll. Vergangene Woche hat es dazu in Bad Ischl eine Pressekonferenz gegeben. Und wir bringen ein längeres Gespräch mit Heide Schmidt über die Verfasstheit der Demokratie in Österreich, in Europa und weltweit, über die Gefahr ihrer Zerstörung und die Herausforderungen, sie in Zeiten zunehmend antidemokratischer Kräfte zu schützen und zu stärken. Dazu eben ein Studiogespräch mit Heide Schmidt. Hallo und herzlich willkommen beim Widerhall, sagt Jörg Stöger. Vergangene Woche hat die Kulturhauptstadt GmbH noch einmal zu einer Pressekonferenz geladen, nicht nur um Rückschau zu halten und auf die gerade in Gang befindliche Evaluierung hinzuweisen, sondern vor allem, um sich den Zukunftsperspektiven zu widmen und die Nachfolgeorganisationen Aufbruch Salzkammergut und auch das Kulturbüro aus Seerland vorzustellen. Zu Gast und unter den Rednern war der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer. Ein bereits vereinbartes Interview ist aus Zeitgründen am Telefon nachgeholt worden. Ja, am Telefon begrüße ich jetzt Landeshauptmann Thomas Stelzer. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Gerne, hallo.
Vergangene Woche waren Sie bei der Pressekonferenz der europäischen Kulturhauptstadt in der Trinkhalle Bad Ischl mit einem Resümee und auch einem Ausblick auf die nächsten Jahre. Sie haben dort in Ihrer Rede auch betont, dass auch die Politik dafür zuständig ist, dass kulturelle Impulse in der Region fortgesetzt werden können. Wie wird denn das Land, wie wird denn die Landespolitik die Region dabei unterstützen, die angesprochenen kulturellen Impulse des Kulturhauptstadtjahres auch mitzunehmen und in den nächsten Jahren umzusetzen?
Also auf der einen Seite, nachdem das vorige Jahr durch das Kulturhauptstadtjahr für Oberösterreich ein sehr erfreuliches, auch international beachtetes Kulturjahr war, ist das Zweite natürlich, dass auch die Dinge auf Nachhaltigkeit angelegt sind. Es ist ja vieles gelungen, wenn ich ans Miteinander in der Region denke, die Zusammenarbeit oder das Engagement der vielen Gemeinden, vieler Künstlerinnen und Künstler, aber auch Gruppen. Und das soll ja weiter wirken. Und daher werden wir natürlich nach entsprechender Beratung und auch Prüfung das Nachfolgevorhaben dem schönen Namen Aufbruch sicher auch unterstützen, weil unsere Rolle sehe ich ja im Ermöglichen, nicht im Einmischen in die Inhalte, aber im Ermöglichen, dass die Dinge weitergehen können.
Kann man da schon ein bisschen was Konkretes über diese Pläne sagen?
Es liegt ja vom Team, liegt ja schon einiges an Vorhaben vor. Es ist aber wie immer in der Kultur, es muss dann entsprechend auch ein Antrag eingereicht werden, vorbereitet werden, der wird dann von unseren Leuten auch geprüft. Aber klar ist, es gibt von uns das Signal, wir werden diese Arbeit unterstützen.
Bei der Pressekonferenz ist ja auch die Evaluierung, die bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein soll, angesprochen worden. Als Argument für den Erfolg der Kulturhauptstadt wird auch oft die Steigerung des Tourismusbereichs angeführt. Bezüglich dieser Zahlen gibt und gab es da auch unterschiedliche Interpretationen. Aber jetzt abgesehen davon, die Thematik Tourismus ist ja auch von der Kulturhauptstadt durchaus auch kritisch aufgegriffen worden, indem dass man sich auch mit den negativen Aspekten des Tourismus auseinandergesetzt hat. Diese negativen Auswirkungen etwa auf Ökologie oder auch auf die Gemeinschaften der hier lebenden Menschen, Stichwort hohe Wohnkosten, werden ja nicht nur in Hallstatt oder in St. Wolfgang in diesen Hotspots sichtbar. Zum anderen ist der Tourismus natürlich ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Wie soll denn aus Ihrer Sicht die Region, aber auch das Land Oberösterreich mit diesem Spannungsfeld umgehen?
Ja, Sie haben das sehr, sehr klar jetzt dargestellt, worum es geht oder was auch die Herausforderung ist. Das Salzkammergut, gerade Bad Ischl, war immer international und auf Weltoffenheit angelegt, wenn man in die Geschichte schaut. Und wir haben natürlich auch eine Freude darüber, wenn die Gäste kommen. Zweite Seite der Medaille, das muss natürlich auch klarer geregelt sein, oder wir müssen vorbereitet sein drauf. Was wir auf jeden Fall im letzten Jahr begonnen haben, durch das Europäische Kulturhauptstadtjahr, aber auch durch die Aktivitäten der Kulturexpo rund um Anton Bruckner, ist, dass wir das internationale Reise- oder wenn Sie so wollen Tourismusziel Oberösterreich stärker auch als Kulturreiseziel positioniert haben, international auch bei diversen Messen, weil bei uns das Thema Kulturtourismus, also Leute, die zu uns kommen, um hier sich mit Kultur auseinanderzusetzen, bisher noch nicht so eine große Bedeutung hatte. Und das haben wir gesehen, das fängt schon sehr gut an. Wobei eins unbedingt dazu sagen möchte bei dieser Frage, für mich ist schon klar, Kultur hat für sich eine Bedeutung. Es ist gut, dass wir evaluieren, es ist wichtig, dass wir messen, aber Kultur bedeutet für uns als Menschen schon mehr und muss nicht immer mit einem wirtschaftlichen Zweck auch einhergehen.
Ist der Bereich Kunst und Kultur auch einer, der logischerweise auch in allgemeine Regionalentwicklungskonzepte eingebettet werden sollte?
Das glaube ich jedenfalls. Ich sage bewusst immer, weil wir ja als sehr starker Wirtschaftsstandort gelten in Oberösterreich, was gut ist. Aber ich sage immer, wir sind deswegen so stark, weil wir eben auch ein Land der Kultur sind. Das ist eine Gesamtkomposition und was fürs ganze Land gilt, gilt natürlich auch für die einzelnen Regionen in unterschiedlicher Weise und Ausprägung, aber vom Grundzugang her auf jeden Fall.
Gibt es für Sie konkrete Auswirkungen dieses Kulturhauptstadtjahres, wo Sie jetzt schon sagen können, ja, das ist etwas, was die Region und auch das Land Oberösterreich nachhaltig verändert und beeinflusst haben?
Also was sicher noch mehr passiert ist, obwohl, wie gesagt, Ischl oder Salzkammergut immer schon international war, dass wir im internationalen Rahmen noch deutlicher auch als kulturell spannendes Land wahrgenommen werden, wo Dinge gestaltet werden, wo Zeitgenössisches passiert. Ich glaube, dass das ein wichtiges Momentum auch in unser Erscheinungsbild über die Grenzen hinaus gebracht hat. Dann natürlich auch das Miteinander der Gemeinden, was aus meiner Sicht gerade im Salzkammergut wirklich etwas sehr, sehr Erfreuliches und Spezielles war. Ja, und dann auch die einzelnen Projekte, die ja auf länger angelegt sind, wenn ich an die Museen denke und so weiter. Oder dass wir heuer wieder das Konzert in den Salinen haben werden, was ja auch ein Gemeinschaftsprojekt aus dem Kulturhauptstadtjahr heraus war. Also da sind schon einige Dinge dabei, die aus meiner Sicht auch Dinge sind, die bleibend oder länger wirkend sind.
Gerade Kulturinitiativen in der Region, kleinere Vereine haben in den letzten Jahren doch ziemlich zu kämpfen gehabt. Aus finanzieller Sicht ist das auch jetzt als ein Zeichen zu verstehen, dass hier vielleicht auch von der Landespolitik diesbezüglich mehr Augenmerk auf diesen Bereich gelegt wird.
Wir haben in Oberösterreich eine sehr breit angelegte Kulturförderung im Sinne der Ermöglichung, wie ich es vorher gesagt habe, was wir jetzt seit einiger Zeit begonnen haben, auch in Abstimmung mit dem Kulturministerium, ist noch mehr Augenmerk auf das Thema VRP zu setzen. Wir haben seit vorigem Jahr in der Förderung eine Zusatzmöglichkeit für VRP noch Gelder zu bekommen. Wir haben alle miteinander momentan in öffentlichen Kassen viel zu wenig Geld. Ich glaube, das ist sehr offensichtlich und kann man tagtäglich auch nachlesen. Aber trotzdem versucht man insbesondere in der Kulturförderung hier entsprechend weiter vorzugehen. Und wir merken auch gerade, das Thema Fair Pay wird von vielen kleineren, unter Anführungszeichen, Kulturinitiativen oder Projekten sehr gut angenommen. Ich sage aber dazu, es ist einmal ein Einstieg in diese Thematik. Wir werden da sicher auch noch das Kulturministerium für weitere Schritte dann brauchen dazu.
Trotz finanzieller Engpässe wäre so ein angedachtes und geplantes Kulturzentrum im Sudhaus Bad Ischl für Sie eine gute Idee?
Also ich sage mal, wie immer bei Vorhaben in Städten oder Gemeinden, sind zuerst einmal die vor Ort am Wort, die müssen sagen, ob sie das wollen und wie sie es wollen. Wir haben in Ischl ja gerade das Großprojekt Lehertheater laufen, das wir unterstützen. War auch keine ganz einfache Geschichte, aber das kommt jetzt in die Gänge. Wir haben gerade im vorigen Jahr die Leher Villa abgeschlossen oder uns auch beim Stadtmuseum eingebracht. Also ich glaube, man sieht, dass sich das Land einbringt bei kulturellen Vorhaben, aber da muss zuerst, wie gesagt, immer zunächst in der Stadt oder in der Gemeindevertretung ein klarer Wille da sein.
Sagt der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer am Telefon nach seinem Besuch der Pressekonferenz der Kulturhauptstadt GmbH in Bad Ischl vergangener Woche. Zum Thema, was bleibt von der Kulturhauptstadt und was kommt, gibt es wiederhall Beiträge zum Nachhören, etwa mit Christina Jaritsch von der Nachfolgeorganisation Aufbruch Salzkammergut oder mit der Bad Ischler Bürgermeisterin Ines Schiller. Demokratien sind weltweit unter Beschuss und auch dieses militärische Sprachbild ist leider durchaus passend. Wie können Demokratien gegen Angriffe von außen, aber auch von innen geschützt werden? Wie kann Bewusstsein gefördert werden für den Wert der Demokratie, aber auch für die Gefahren, die etwa von rechtspopulistischer Politik für sie ausgehen? Das frage ich im folgenden längeren Gespräch Heide Schmidt. Eine Frau, die sich durch ihr gesamtes politisches Wirken demokratisch engagiert hat. 1993 hat sie, nachdem sie aufgrund von politischen Auffassungsunterschieden aus der von Jörg Haider geführten FPÖ ausgestiegen ist, das Liberale Forum gegründet. Eine Partei, die bis 1999 im österreichischen Nationalrat vertreten war und die 2014 mit den Neos fusioniert hat. Am 20. März war sie anlässlich der Diskussionsveranstaltung »Wie scheitern Demokratien?« zu Gast in der Trinkhalle Bad Ischl und zuvor auch im FAS-Studio. Ich begrüße sehr herzlich in unserem Studio Heide Schmidt. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Sehr gerne, danke.
Anlass Ihres Besuchs hier in Bad Ischl ist eine Diskussionsveranstaltung zum Thema »Wie scheitern Demokratien?« Das soll auch unser Thema sein. Wir haben gerade kürzlich bei den Regierungsverhandlungen von FPÖ und ÖVP erlebt, dass Österreich schon in eine demokratische Gefahrenlage gekommen ist. So kann man es zumindest sehen. Es haben sich ja unterschiedliche Persönlichkeiten auch dazu geäußert und davor gewarnt, auch Sie. Meine Frage, wie gefährlich haben Sie diesen Moment für die österreichische Demokratie tatsächlich eingeschätzt? Im Sinne, dass auch schon schnell Zustände kommen könnten wie in Ungarn? Oder war da auch das Vertrauen in die österreichischen demokratischen Institutionen, auch das Wissen, dass ja nicht alle die FPÖ gewählt haben, für wie gefährlich haben Sie die Situation tatsächlich persönlich eingeschätzt?
Ich versuche in meiner Wortwahl vorsichtig zu sein und daher ist mir schon das Wort gefährlich ein bisschen zu stark. Mir ist im Übrigen auch der Titel dann unseres Gespräches, auch am Abend dann, wie scheitern Demokratien, zu radikal, wenn ich das sagen darf. Denn ich glaube, dass die Gefahr darin liegt, dass das in unseren Demokratien ein schleichender Übergang ist, der uns dann letztlich in einer Situation aufwachen lässt, wo wir uns dann wundern, wie wir in die gekommen sind. Und selbst wenn Sie Ungarn ansprechen, und da finde ich, ist schon sehr deutlich zu sehen, wie diese Demokratie demoliert ist, das ist auch nicht von heute auf morgen gekommen. Das ist auch schrittweise gekommen. Und dieser schrittweise Abbau der Demokratie und des demokratischen Verständnisses der Bevölkerung, dass sie das noch wahrnimmt, das macht mir so große Sorge. Und das macht mir deswegen so große Sorge, weil wir ja wirklich Anschauungsbeispiele haben von Zuständen, die wir nicht hätten uns vorstellen können. Also ich sage das jetzt für meine Generation, ich hätte mir nie vorstellen können, dass eine Demokratie wie Amerika in einen solchen Zustand gerät, in dem sie jetzt drinnen ist. Und ich glaube, dass sie diesen Begriff Demokratie nicht mehr verdient, so wie dort agiert wird. Und wie man die Menschen dafür einnehmen konnte. Und das ist ja nicht vom Himmel gefallen, das ist ja gewählt worden. Und das ist es, was mich so beunruhigt und was mir solche Sorge macht und was mich wirklich manchmal länger wach liegen lässt.
Aber ist das nicht dann auch eben gerade eine Gefahrenlage, auch wenn dieser Prozess langsam vor sich geht?
Genau diese Art der Langsamkeit, die halte ich für die größere Gefahrenlage, als wenn es von jetzt auf gleich ginge. Denn bei dem jetzt, von jetzt auf gleich haben wir noch Institutionen, die das abwehren können. Und ich, bei allem, was ich auch an Kritik anzubringen habe, an österreichischen Institutionen, aber ich glaube schon, dass wir ein gutes Gefühl haben können, was noch alles funktioniert. Aber eben die Sorge, wie schnell das auch ausgehebelt werden kann oder auch wie langsam, aber jedenfalls ausgehebelt werden kann, die muss, glaube ich, ein wacher Mensch haben, vor allem auch, wenn wir den Anschauungsunterricht haben, Polen, Ungarn, Amerika, Israel, das sind alles keine Demokratien mehr. Bei Polen muss ich mich zurücknehmen. Sie wird es gerade wieder. Aber der nachhaltige Schaden dieser, weiß ich jetzt nicht, wie lang waren es, 8 Jahre, 14 Jahre, weiß es jetzt gar nicht, dieser ist noch spürbar. Und das wird Ihnen jede Polin und jeder Polen, mit dem Sie sprechen und der oder die aufmerksam sind, bestätigen.
Man hat ja ein bisschen den Eindruck, dass die Demokratie, und Sie haben jetzt auch die USA angesprochen, in besonderem Maße vor laufenden Kameras vor uns abmontiert wird und wir dabei zusehen. Es entsteht auch bei manchen so ein bisschen das Gefühl der Hilflosigkeit, immer wieder darauf zu dringen, auf die demokratischen Werte zu pochen, sachliche Argumente zu bringen, scheinen gerade bei Menschen, die Populisten wählen, abzuprallen. Wo sehen Sie die Möglichkeit, sich aktuell wirklich für die Demokratie einzusetzen, dass man nicht so sich als Zuseher hier fühlt?
Ich gestehe Ihnen, ich fühle mich sehr oft nur als Zuseherin und ich fühle mich auch oft nur als Zuhörerin, wenn ich mit Menschen spreche, die nichts dabei finden, radikale Parteien oder populistische Parteien zu wählen, weil ich manchmal das Gefühl habe, wir sprechen eine andere Sprache. Und nun halte ich mich für relativ artikulationsfähig und trotzdem habe ich das Gefühl, gegen eine Wand zu sprechen. Also dieses Ohnmachtsgefühl, von dem Sie, das Sie jetzt ansprechen, das kenne ich und das ist auch das für mich Bedrückende, was nichts daran ändert, dass man nicht aufgeben darf. Denn wissen Sie auch, es ist ja ein schmaler Grat und manches verstehe ich ja, wenn mir dann als Antwort gegeben wird, mein Gott, das sind doch alle gleich und so unabhängig ist doch unser Rundfunk heute auch nicht, also wovor fürchtet ihr euch? Oder so unabhängig sind doch die Zeitungen auch nicht und so selbstverständlich ist die Durchsetzung des Rechts auch nicht. Und der Jammer ist, dass bei all dem ein Körnchen Wahrheit dran ist. Natürlich funktioniert nicht alles optimal und natürlich haben sie oftmals das Gefühl, auf der Strecke zu bleiben, das ist wahr. Nur das Grenzüberschreitende uns in eine völlig neue Dimension führen würde, das empfinde ich, das empfinden viele, aber manche eben gar nicht. Die glauben nur, es ist heute ein bisschen mehr. Und ein bisschen mehr kann ein neues Kapitel aufmachen. Und das, deswegen, jetzt kann man sagen, Amerika ist weit, aber erstens einmal werden wir noch sehr spüren, wie wir betroffen sind von diesen Entwicklungen, vor allem auch in wirtschaftlicher Hinsicht, aber auch in demokratiepolitischer Hinsicht. Und wenn ich etwas nicht wirklich, ich kann es nicht verstehen, dass es möglich ist. Wir haben erlebt dieses, ich sage jetzt, Demütigungsritual, das der amerikanische Präsident dem ukrainischen gegenüber vor laufender Kamera vorgeführt hat. Da geht es jetzt überhaupt nicht um die inhaltliche Position, wie man, das ist ein anderes Thema. Es war ein klassisches Demütigungsritual in der Öffentlichkeit. Ich habe das als einen derartigen Zivilisationsbruch empfunden und mir gedacht, das ist genau das, was wir überwunden haben. Schauprozesse, Demütigungen öffentlicher Art, alles das. Und dann kann man sagen, ja, aber diese Diplomatie, die geht uns doch schon allen auf die Nerven, weil da wird nichts gesagt und nur herumgeredet. Aber das hat einen zivilisatorischen Fortschritt gebracht. Und dieser Zivilisationsbruch, den wir erlebt haben, habe ich mir gedacht, das muss doch jeder spüren. Und dann erlebe ich in Österreich den Chef einer wachsenden Partei. Und wir haben davon gesprochen, dass sie sogar das Regierungsamt angestrebt haben. Und der sagt, unter dem Jubel seiner Zuhörerschaft, da wird endlich Klartext gesprochen. Und ich glaube, dieses Beispiel zeigt unglaublich viel, was man erspüren muss an Unsäglichkeit und wo man dann von mir aus drüber diskutieren kann. Ich kann darüber diskutieren, ob die diplomatische Sprache uns allen auf die Nerven geht, auch mal insgesamt die politische Sprache, die nicht Farbe bekennen will. Alles wahr, alles wahr. Aber das ist ein wirklicher Qualitätssprung negativer Art. Und das zu bejubeln, und nicht nur Anna sagt das, sondern unter dem Geklatsche seiner gesamten Zuhörerschaft, das ist für mich wirklich unter die Haut gehend erschreckend als Demokratieangriff.
Sind zwei unterschiedliche Sphären, die da aufeinandertreffen, und hat es dann in dem Fall auch weniger Sinn, aus der demokratischen Perspektive hier Argumente diesem Gegenüber zu bringen, wenn das Gegenüber diese demokratischen Spielregeln zum Beispiel auch gar nicht einhält?
Es ist schwierig und es mag vieles wirkungslos sein, das ist wahr, aber Wirkungslosigkeit ist kein Grund zum Aufgeben, wenn man das Ziel für richtig hält und wenn man die Sache für notwendig hält. Ich glaube aber, dass das Beispiele dafür sind, warum man eine Partei mit einer solchen Haltung, mit einer solchen politischen Kommunikation, und wir erleben sie ja, wie in anderen, auf anderen Ebenen Menschen diffamiert werden oder man sich über sie lustig macht. Alles das haben wir im Übrigen ja auch vom Herrn Trump erlebt. Und das Furchtbare ist, er wurde dennoch gewählt. Ob er sich nun über Behinderte lustig gemacht hat oder Frauen diskreditiert hat oder so. Also alles das haben wir öffentlich erlebt. Und es scheint eine Blaupause für unseren Schrebergarten zu sein, um das jetzt einmal freundlich auszudrücken, dass es offenbar auch hier funktionieren könnte und wahr ist, zu einem Gutteil funktioniert es. Und daher liegt es an den Menschen, und da will ich nicht aufgeben, einen Beitrag zur Augen- und Ohrenöffnung zu leisten. Ich sage ja nicht, dass die Dinge richtig sind, alle, die ich sage. Ich hoffe, es ist manch Richtiges dabei. Aber ein Sensorium zu schärfen, das man ja auch abgleichen kann an persönlichen Erfahrungen im Alltag. Wer will denn hasserfüllt angeredet werden? Jede und jeder muss rechnen damit, das nächste Mal bist es du. Nicht nur der Ausländer, die Ausländerin, nicht nur der Linke oder Sonstiges, sondern das nächste Mal bist es du. Es gibt überhaupt keinen Grund, dass man nicht dann auch in diese Ziehung kommt. Und wenn man das versucht, Menschen klarzumachen, dann denken Sie hoffentlich darüber nach, dass das Instrumentarium an sich das Falsche ist. Und nicht nur, weil ich jetzt im Moment nicht betroffen bin. Das scheint mir überhaupt der Kern der Demokratie zu sein, dieses Empathiegefühl, jede und jeder von uns kann betroffen sein. Und das führt ja auch dazu, dass wir eine faire Gesellschaft wollen, dass wir eine sozial verträgliche, ausgeglichene Gesellschaft wollen, weil wir alle nicht wissen, wie schnell wir selbst auch betroffen sein können. Also von mir aus soll in dem Fall der Egoismus der Motor sein. ich würde mir wünschen, es ist eher der Altruismus. Aber selbst wenn der Egoismus dazu führt, dass man sich klar macht, aber der Nächste bin ich, dann wäre da schon was gewonnen.
Vieles der Politik von Populisten, Rechtspopulisten funktioniert ja auch über eine Sündenbockpolitik. Auch gerade Minderheiten sind angesprochen worden, auch sind die Ersten, die das zu spüren bekommen. Die Menschen, die diese Parteien wählen, wählen sie sehr oft aus psychologischen, aus emotionalen Aspekten. Werden diese Aspekte vielleicht zu wenig betrachtet und gibt es hier vielleicht zu wenig Motivation auch für die Menschen, dass sie sich das nochmal überlegen könnten?
Also ich halte für eine Schlüsselursache den sozialen Zustand in einem Land. Ich glaube, dass sozial benachteiligt zu sein, führt nicht so sehr zu der Überlegung, wer ist schuld daran, sondern es ist einfach die Realität, ich fühle mich benachteiligt. Die muss übrigens nicht einmal wirklich die Realität sein. Es ist oftmals eine gefühlte Benachteiligung. Aber auch gefühlte Benachteiligungen muss man ernst nehmen. Das ist doch das Wesen Mensch, dass wir nicht nur aus beweisbaren Realitäten bestehen, sondern dass wir auch aus Gefühlen bestehen. Daher muss man das selbstverständlich ernst nehmen und versuchen, die Ursachen dafür zu finden, um es verändern zu können. Und das ist aber deshalb so schwierig, weil, wenn es wahr ist, was uns die Soziologen und alle Meinungsforscher bestätigen, dass der Gutteil jener Wählerinnen und Wähler, die rechts- bis rechtsextreme Partei wählen, solche sind, die sich eben benachteiligt fühlen, dann geht es aber bis in Bereiche hinein von sozialen Klassen, wenn ich das so sagen darf, die es sicher nicht sind, aber die Angst haben, es zu werden. Und jetzt frage ich mich halt wirklich, wenn das eine Angst ist, die kann manchmal durchaus auch belegbare Beweise haben, nämlich wenn ich in irgendeiner Unternehmung arbeite und noch gut bezahlt bin, aber ich weiß, welcher Stellenabbau bevorsteht, natürlich habe ich dann Angst, dass ich ein Betroffener oder eine Betroffene davor bin. Das ist ja verständlich. Und dann in einem gewissen Alter einen Ersatz für diesen Job zu finden, ist real wirklich schwer. So, was mache ich also damit? Ich glaube, wir müssen unser soziales Netz einfach sicherer machen, wobei das trotzdem nicht alles lösen wird, denn aus einem gut bezahlten Job dann auf einmal, um ein paar Stufen runterzufallen, wird die Angst nicht nehmen, aber es wird das Umgehen mit der Angst verändern, wenn man sich auf etwas verlassen kann. Sich verlassen zu können, dass man nicht alles verliert, dass man auch nicht jede Wohnung gleich verliert. Eine sehr teure wird man vermutlich verlieren. Aber die Chance zu haben, eine günstigere zu kriegen, die wird mir helfen, mit dem umzugehen. Und dann bin ich nicht ausgeliefert jenen, die sozusagen ohne Lösungen zu liefern, mich einfach nur bestärken in meiner Angst und in meiner Verlorenheit. Denn letztlich ist es das ja. Sie werden bestärkt, jene Wählerschaft wird bestärkt in ihren Ängsten, ohne dass es Auswege gibt. Die Auswege, die von diesen Parteien genannt werden, die führen nur in jene Sackgasse, wo sich vielleicht die Betroffenheit auf andere verschiebt. Aber sie werden immer Betroffene in der Gesellschaft haben, weil das Problem an sich nicht gelöst wird.
Ist es nur die Angst vor Verschlechterung und die Sorge
nicht nur
um die
Angst,
eigene.
Es ist vielleicht einfach auch Unsicherheit. Und ich wollte es aber jetzt nicht abdrehen, weil ich eigentlich selber viel zu lang von der Angst geredet habe, die ich aber fürchte, dass ein Teil ist. Aber ich glaube, dass der noch größere Teil einfach eine Unsicherheit ist, mit neuen Gegebenheiten umzugehen. Und ich gehe jetzt ins 77. Lebensjahr. Ich weiß, wovon man redet, wenn man sich mit manchem nicht mehr zurechtfindet. Ich finde mich mit den neuen Medien überhaupt nicht zurecht. Für mich ist es eine Zumutung, wenn man bestimmte Dinge, die einem aber zustünden theoretisch, nur noch elektronisch machen darf. Für mich ist es eine Zumutung, wenn ich nicht einmal mehr ein Hotelzimmer telefonisch reservieren kann, weil die mich auf den elektronischen Weg verweisen. Und da rede ich jetzt gar nicht von irgendwelchen Förderungen, die man nur elektronisch beantragen darf. Ich halte das für eine Zumutung, wenn die öffentliche Hand auch so agiert. Dass wir in die nächste Zeit hineinwachsen müssen, steht außer Frage. Aber die Geschwindigkeit, mit der das passiert, halte ich für unzumutbar für viele Menschen. Und das ist ein ganz wesentlicher Teil von all dem. Denn wenn du mit so Selbstverständlichkeiten nicht mehr zurechtkommst, dann überträgst du dieses Nicht-Zurechtkommen auch auf andere Dinge, die dir schon vertrauter sind, weil sie dich bewegen. Und diese Empathie für einen Zustand des Einzelnen und der Einzelnen, diese Empathie wird, fürchte ich, geringer. Die war früher noch geringer. Dann hatten wir eine Zeit, wo etwas, vielleicht war es dann auch leichter, weil es immer bergauf gegangen ist. In meiner Lebenszeit ist es in unserem Land immer bergauf gegangen, und zwar für eine Mehrheit der Menschen, nie für alle, aber jedenfalls für eine Mehrheit. Und dieses Gefühl, es wird besser, ist abhanden gekommen, und zwar auch aufgrund der Realität. Aber wissen Sie, was da jetzt so notwendig wäre? Dass wir das, was Lebensqualität heißt, beginnen zu hinterfragen. Denn die Lebensqualität, an die wir uns gewöhnt haben, misst sich nur an ökonomischen Größenordnungen, daran, ob ich 2, 3 oder 4 Fernseher habe. Von keinem Fernseher rede ich gar nicht, obwohl das ein Trend für die jungen Menschen ist, weil sie einen Ersatz dafür haben. Aber ich nehme es eben jetzt aus meiner Generation. Sie können von mir auch das Auto nehmen. Auch hier haben wir das Glück, dass es für viele junge Menschen nicht mehr erstrebenswert ist. Aber dann nehmen sie irgendetwas anderes. Keine Ahnung, was dann für sie die Insignien des Wohlstandes sind. Aber diese Insignien des Wohlstandes zu hinterfragen, die alle vom Cash abhängig sind, und zu begreifen, dass Wohlstand individuell und gesellschaftlich eigentlich was anderes ist. Und damit meine ich jetzt nicht irgendeinen esoterischen Trip, sondern ich meine einfach die Realitäten anzuerkennen, was uns etwas wert sein soll. Und dann auf einmal reden wir nicht mehr von der Verschlechterung, sondern reden wir von der Veränderung.
Heidi Schmidt bei uns im Studio. Wir sprechen über das Thema, wie scheitern Demokratien. Würde es aus Ihrer Sicht auch Sinn machen, sich darüber Gedanken zu machen, Demokratie zu schützen, indem man sie institutionell oder verfassungsrechtlich noch besser aufstellt? Gäbe es da aus Ihrer Sicht Möglichkeiten, oder widerspricht das auch ein bisschen dem Grundsatz einer Demokratie, die ja offen sein soll und nicht starr?
Also ich glaube, wir sind als Demokratie formal gut aufgestellt. Es gibt übrigens einen Satz von Václav Havel, und wir wissen, unter welchen Umständen und wie sehr dieser Mann für die Demokratie gekämpft hat. Und dieses Zitat lautet: Die Demokratie hat einen Nachteil, nämlich, dass sie sich selber abschaffen kann. Das liegt im Wesen der Demokratie, dass sie sich eben auch selber abschaffen kann. Und das muss man erspüren, wenn es in diese Richtung geht. Und ich gestehe, ich habe das Gefühl, dass es in diese Richtung geht, ohne jetzt in Alarmismus zu verfallen. Aber eine bessere Absicherung der Demokratie wäre ihre Weiterentwicklung. Und bei der Weiterentwicklung gibt es ja mehrere Vorschläge. Manche, glaube ich, sind Sackgassen, nämlich der unmittelbare Ausbau der direkten Demokratie mit noch mehr Abstimmungen und ähnlichem mehr. Das, glaube ich, nützt den Falschen. Denn in der heutigen Situation mit unseren Möglichkeiten der sozialen Medien ist alles, was dann instrumentalisiert werden kann, demokratieschädigend. Aber einen Ausbau in die Richtung, dass wir mehr Bürgerräte einführen. Und zwar Bürgerräte mit einem Vorschlagsrecht für die Parlamente, ob das nun die Gemeindeparlamente, ob es die Landesparlamente oder das Bundesparlament ist. Bürgerräte, die sich zusammensetzen und die Dinge, die sie bewegen und die von ihnen bewegt werden können, beraten und dann mit Empfehlungen an das gesetzgebende Organ herantreten. Das fordert das gesetzgebende Organ dann heraus, zu argumentieren, wenn etwas nicht gemacht wird. Diese Argumente werden hoffentlich überwiegend überzeugend sein. Wenn nicht, muss man weiterreden. Also diese Beteiligung der Menschen, weil sie sich jetzt oftmals eben ungehört empfinden, diese Beteiligung, die nämlich dann auch die Betroffenen herausfordert, die Wirkungen ihrer Forderungen zu bedenken. Denn es lässt sich ja leicht etwas fordern, wenn ich nicht darüber nachdenken muss, was das eigentlich für Wirkungen auf das Feld A und B oder C hat. Deswegen finde ich es ja wunderbar, wenn wir so Kinderparlamente auch haben, weil du Kinder daran gewöhnst, wenn sie irgendetwas haben wollen, wie sie es umsetzen. Erstens, wie sie dann Mehrheiten erreichen, zweitens, wie sie mit Minderheiten umgehen, aber vor allem, wie sie es argumentieren. Und wie sie daher darüber nachdenken müssen, was das für eine Wirkung hat. Und das gibt es ja schon. Ich glaube, in Vorarlberg ist die Zahl dieser Bürgerforen größer. Ich weiß gar nicht, ob jedes Bundesland so etwas hat. Aber das zu etablieren, das würde ich für sehr hilfreich halten. Und zwar wirklich jetzt für beide Seiten. Für die Rechtsunterworfenen und für diejenigen, die dann für das Recht zuständig sind. Das wäre ein Ausbau einer direkten Demokratie, den ich für sinnvoll hielte und um den man sich kümmern sollte. Und das ist sicher nicht das einzige Beispiel, aber eines, das mir am nächsten einfällt.
Also auch den grundsätzlichen Glauben in die Demokratie und den Vorteil, den auch jeder Einzelne und jede Einzelne davon hat, auch wieder vermehrt fühlbar zu machen.
Ja. Es geht mir überhaupt darum. Ich bin als Kind mit einem Satz aufgewachsen. Ich weiß gar nicht, ob der Spruch heute noch vermittelt wird. Aber mir hat man immer gesagt, was du nicht willst, was man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. In meinem Alter habe ich den Satz immer noch präsent. Und ich finde, da steckt ein unglaublich demokratisches Potenzial drinnen. Darum geht es, dass wir bei allem, was wir tun, bedenken, was heißt das für den anderen und für die andere. Und unsere Spielregeln danach zu orientieren, dass wir sie alle aushalten würden, dass wir sie alle als fair empfinden, das scheint mir ein wesentlicher Maßstab zu sein. Und das wieder mehr unter die Leute zu bringen, das würde der Demokratie schon sehr nützen.
Leider werden diese Worte die derzeit Mächtigen, die auch daran arbeiten, sozusagen Demokratien eigentlich zu zerstören, vielleicht nicht so aufwecken oder nicht so betreffen. Das Demagogen und Rechtspopulisten sind doch oft sehr machtorientierte Menschen, meistens Männer, die eigentlich hauptsächlich das Interesse haben, ihre eigene Macht zu erweitern. Sie haben selbst ja auch Erfahrungen mit Jörg Haider gemacht in ihrer Karriere, auch ein Machtpolitiker, der sicherlich in erster Linie die Steigerung der eigenen Macht im Fokus hatte. Macht es Sinn, sich mit diesen Persönlichkeiten in irgendeiner Weise auseinanderzusetzen, um dort etwas sozusagen entgegenzubringen, oder ist da schon alles verloren, weil das eben anders gespielt wird?
Nein, es macht selbstverständlich Sinn, denn die Beispiele, die wir jetzt genannt haben, die sind alle gewählt worden. Und es gibt einen klugen Satz in einem der zahlreichen Demokratiebücher, die inzwischen auf den Markt gekommen sind, das sind zwei Harvard-Professoren, die das geschrieben haben, die gesagt haben, heute werden Demokratien nicht mehr durch einen Umsturz abgeschafft oder durch irgendeine Revolte, sondern an der Wahlurne. Und genau so ist es. Sie alle wurden gewählt, ob das der Herr Orban ist, ob das der Herr Trump ist, und ich will jetzt gar nicht über die anderen Namen nachdenken. Und das zeigt, dass es in unserer Hand liegt. Und daher geht es um das Entzaubern. Daher geht es darum, klarzumachen, wohin es führt. Wir werden nicht alle erreichen, die dann zuhören und sagen, habt's eigentlich recht. Aber mit einer klaren Haltung, und ich empfinde daher diese Absage mit solchen Politikerinnen und Politikern nicht zu koalieren, also zu sagen, mit euch nicht, Das halte ich für eine ganz wichtige Trennlinie, die man hier führt. Ich weiß, da gibt es viele, die sagen, das sei undemokratisch, wenn eine Partei eine bestimmte Größenordnung hat, dann muss man sie mitbeteiligen. Ja, sie wird mitbeteiligt am Entscheidungsprozess im Parlament. Das ist in Ordnung so, weil dort findet ein offener Austausch statt. Aber sie haben aus meiner Sicht deshalb nichts in einer Regierung verloren, weil sie diesen Machtzuwachs auf eine Weise nutzen würden, wie sie uns jetzt schon beweisen, wie sie damit umgehen. Ich komme wieder auf das Beispiel Trump zurück mit einer öffentlichen Desavouierung und Untergrabung des Gegenüber. Und wenn wir das alles kennen und erleben, wie vom Podium herunter gesprochen wird, dann weiß ich doch, was das bedeuten würde, Macht in diese Hände zu legen. Und daher sage ich, Freunde, ihr dürft gern mitreden im Parlament. Und das werden sie. Und ich bin eigentlich hoffnungsfroh und bin sehr froh, dass wir uns einen anderen Stil und eine andere Haltung und eine andere Vorstellung von Gesellschaft erspart haben.
Heidi Schmidt, eine Frage habe ich noch, weil Sie auch angesprochen haben, unterschiedliche Bereiche in der Demokratie, unterschiedliche Sphären, da haben ja mehrere Platz, konservative, progressive, soziale, liberale gerade. Das ist ja auch mit Ihrer politischen Arbeit auch in Verbindung natürlich mit dem liberalen Forum. Und insofern die Frage, welche Bedeutung hat aus Ihrer Sicht die liberale Sphäre, das liberale Element aktuell in der Politik nach wie vor stark? Oder auch wenn man jetzt bedenkt, dass Menschen auch durch einen ja ungebremsten Kapitalismus auch zu leiden haben, Ungerechtigkeiten da sind, wo die Politik auch vermehrt eingreifen sollte. Wie sehen Sie da den Stellenwert des Liberalen in der heutigen Gesellschaft?
Der hat für mich eine sehr hohe Bedeutung, aber das ist vor allem kein Gegensatz zu dem, was Sie gesagt haben, weil für mich gehört zum Liberalen die soziale Verantwortung dazu. Das ist für mich, also ich, der Ralph Dahndorf, ein britischer Soziologe, der sich sehr verdient gemacht hat um den Liberalismus, hat seinerzeit immer von einem Dreieck gesprochen, das die Quadratur des Kreises in dem Fall bedeutet, nämlich drei Dinge mit dem gleichen Werf, mit der gleichen Dringlichkeit als gleichrangige Ziele zu erreichen. Nämlich die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes, die Grundrechte in einem Land und den sozialen Zusammenhalt. Und er hat gemeint, nichts darf auf Kosten des anderen gehen. Und ich sehe das ganz genauso. Ich meine, er hat zu einer Zeit seine Politik entwickelt, als das Umweltbewusstsein, wie man daran sieht, noch nicht sehr ausgeprägt war. Man würde das heute vermutlich als einen vierten Punkt dazu nehmen oder schauen, wie man es jedenfalls unterbringt. Aber weil die Ausbeutung unseres Planeten, wie wir das gerade tun, ruiniert uns ganz genauso wie die Zerstörung des sozialen Zusammenhalts oder der anderen Dinge. Was ich damit sagen will, ist, ich habe null übrig für eine Art von Kapitalismus und von Neoliberalismus, der sagt, das eine ist an der ersten Stelle und dann erst kümmern wir uns um das andere. Das geht nicht, weil das ist eine Haltungsfrage. Wenn ich das eine nachrangig behandle, dann wird es auch nachrangig. Also es muss mir gleich wichtig sein. Und mir ist der soziale Zusammenhalt, also die Fairness allen Menschen gegenüber, ganz genauso wichtig wie die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes, die erst den Wohlstand geriert, von dem wir dann leben können, wie auch die Grundrechte, denn ohne Grundrechte nutzt er das alles nichts. Das geht, die Dinge gleichwertig zu sehen und gleich mit gleicher Emotion anzugehen. Das funktioniert. Man muss sich nur drüber trauen.
Heidi Schmidt, vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen und ja, alles Gute auch für die heutige Diskussionsveranstaltung.
Dann. Dankeschön. Ich finde, jede Diskussion, ob wir sie jetzt hier im Radio führen oder dann an einem anderen Ort weiterführen, die Menschen dazu bringt, sich mit den Zusammenhängen der Demokratie auseinanderzusetzen und ihnen klar macht, dass sie es sind, auf die es ankommt. Und es kommt auf jede Einzelne an. Die, glaube ich, ist ein Gewinn für uns alle.
Die Politikerin und Gründerin des Liberalen Forums, Heide Schmidt, sie war anlässlich der Diskussionsveranstaltung »Wie scheitern Demokratien« in der Trinkhalle Bad Ischl und auch zu Gast im Freien Radio Salzkammergut. Das war der Widerhall, wie immer nachzuhören und herunterzuladen auf freiesradio.at. Fürs Zuhören bedankt sich Jörg Stöger. Sie hörten den Widerhall. Jeden Dienstag um 18 Uhr. Die Wiederholung jeweils Mittwoch um 10 Uhr und Donnerstag um 17 Uhr.